freue ich mich auf diese erste Predigt im neuen Jahr. Freue mich so dermaßen darüber. Und ich wünsche euch von Herzen viel, viel Freude. Soll euer Leben in dem neuen Jahr gefüllt sein mit ganz vielen schönen Momenten der Freude. Und ich möchte vielleicht zu Beginn noch etwas erklären für diejenigen, die zum ersten Mal in einem unserer Gottesdienste sind. Diese prophetischen Worte, gerade eben, die wir hier gehört haben, sind in keinster Weise abgesprochen worden mit mir im Vorfeld zum Thema hin, nur damit wir das geklärt kriegen, sondern wir glauben daran, dass der Heilige Geist zu Menschen spricht. Und er tut das durch unterschiedliche Dinge. Er tut das durch sein Wort hauptsächlich, aber dann auch durch Situationen. Er tut das durch Menschen aus Fleisch und Blut, die einfach die Stimme Gottes empfangen. Und ich glaube, dass jeder, der Jesus liebt, dazu in der Lage ist. Ich bin überzeugt, dass Gott sich jedem Menschen ganz persönlich immer wieder mitteilen will. Ich möchte gerne einsteigen mit einer kleinen Frage. Ihr dürft mitmachen. Niemand muss, aber irgendwie wäre es schön, wenn du dich beteiligst, weil es tut auch nicht weh und ist ganz einfach. Auf einer Skala von 1 bis 10, gib mal das Maß deiner Freude an. Also 10 ist das größte Maß der Freude und 1 dann entsprechend. Wir machen nicht minus 100, sondern wir machen von 1 bis 10. Okay, darf ich mal kurz sehen, wo sind die 10er Leute, die sagen, ja, ich bin echt mit voller Freude heute an diesem Tag hier. Okay. Springen wir in die Mitte, so etwa die 5er. Und dann, und das ist überhaupt keine Wertung, wenn du heute hier bist und sagst, mein Level der Freude ist sehr tief angesetzt, dann möchte ich das auch mal kurz erfragen. Schau, diese Predigt soll dazu dienen, wenn du wenig Freude gerade empfindest, dass du nach dem Gottesdienst mit mehr Freude nach Hause gehst. Wenn du ein mittleres Maß der Freude gerade hast, dann soll es gesteigert werden und wenn du voller Freude bist, dass du es nicht verlierst. Und genau dazu dient diese Predigt. Ich habe zugegebenermaßen einen etwas längeren Predigttext mitgebracht. Bleib bitte dran am Text, weil ich denke, er ist so bedeutungsvoll für jeden Einzelnen von uns. Und ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen gerungen mit dem Text und mit dem Inhalt und es immer wieder hin und her geworfen. Und jetzt, glaube ich, bin ich echt auf die Spur gekommen dessen, was Gott uns sagen will. Und wir springen rein ins Neue Testament, in den Kolosserbrief. Dort gleich zu Beginn in das erste Kapitel. Ein Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossee geschrieben hat. Und da heißt es folgendermaßen. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich, also wenn das so ist, dann könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken, denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst und unsere Sünden sind vergeben. Ist das nicht wirklich ein grandioser Text? Jesus, danke dafür und Heiliger Geist, ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns inspirierst und uns Wegweisung gibst für das vor uns liegende Jahr. Danke, dass du ein redender Gott bist, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dich jetzt mitteilst. Und alle sagen, Amen, ja. Amen heißt ja, so ist es und ist eine Bestätigung, wann immer du denkst bei der Predigt, oh ja, das ist, macht Sinn, was er sagt, hau einen Amen raus oder weiter so oder come on, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Ich habe es gesagt, Paulus betet für die Gemeinde in Kolossea, dass sie immer besser den Willen Gottes kennenlernen. Und er beginnt eigentlich diesen Brief damit, dass er Gott so von Herzen dankt über alles, was in dieser Stadt passiert ist. Du musst dir vorstellen, da sind nicht Einzelne zum Glauben an Jesus Christus gekommen, sondern es war eine ganze Bewegung. Und diese Menschen wollten immer weiter im Glauben ranwachsen, immer stärker werden. Und das hört der Apostel Paulus und er schreibt ihnen und sagt, hey, das ist wunderbar. Ich freue mich so sehr, dass ihr Schritte auf Gott zugemacht habt und dass ihr weitergehen wollt. Und das veranlasst ihn zum Gebet. Er sagt, ich möchte beten für euch, damit ihr in allem den Willen Gottes noch besser kennenlernen könnt. Dass ihr gefüllt werdet mit Weisheit von Gott. Weisheit ist ja erkanntes Wissen einzusetzen zur rechten Zeit. Und Paulus sagt, ich bete, dass ihr das versteht, dass ihr wisst, wann ihr zur rechten Zeit das Erlernte auch einsetzt. Ich bete, dass ihr Einsicht bekommt und ihr auf diese Weise den Willen Gottes immer besser erkennt. Und jetzt gebe ich einmal eine Gleichung zu Beginn. Daran wird sich die ganze Predigt aufhängen. Zunächst einmal, Gottes Willen erkennen, Gottes Willen dann umsetzen, ist gleich maximale Freude. Wenn du sagst, ich möchte das Maß meiner Freude steigern oder dieses hohe Maß der Freude nicht verlieren, dann geht es genau darum, dass Paulus uns schreibt hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, schaut Leute, ihr müsst zunächst einmal euch danach ausstrecken zu erkennen, was will Gott eigentlich in meinem Leben? Und wenn wir das erkannt haben, nicht nur hören, sondern Jesus sagt auch Täter sein, dann packt es auch an, setzt den Willen um und das wird ein maximales Ergebnis erhalten von großer Freude. Komm, steigen wir ein. Wenn du mitschreibst, erster Punkt ist Gottes Willen erkennen und dann möchte ich hinzufügen, Gottes Willen erkennen nennt man nichts anderes wie Anbetung. Der ein oder andere, der vielleicht schon etwas länger ins Gospelhaus kommt, der versteht vielleicht unter Anbetung so diesen ersten Teil des Gottesdienstes, wo wir durch Musik Gott ehren. Und das ist ja auch gar nicht so falsch. Aber wenn du die Bibel in der Gesamtheit betrachtest, dann stellst du fest, Anbetung ist mehr wie Musik. Eigentlich ist die Anbetung gar nicht so sehr die Musik, sondern eher der Inhalt dessen, was wir aussprechen, was wir singen, was wir reden. Also Anbetung ist viel mehr als Musik. Und Gottes Wille ist von Anfang an, dass wir in Beziehung mit ihm stehen und dass wir ihn anbeten. Und das ist so wichtig zu wissen. Wo immer Menschen sich in den Mittelpunkt stellen, der Anbetung, da kannst du 100% davon ausgehen, da ist eine Sekte. Wenn da irgendjemand aufsteht und sagt, der weiß alles und so weiter und nur er ist derjenige der vollkommenen Weisheit, vorsichtig. Gott ist der, der angebetet wird und Anbetung, wie gesagt, ist mehr wie Musik. Manchmal höre ich so die Aussage, oh, der Lobpreis oder die Anbetung in diesem Gottesdienst hat mir ganz besonders gut gefallen. Da muss ich gleich einhaken, das ist theologisch auch gar nicht richtig, weil es geht bei Anbetung nicht um dich. Es geht nicht, dass dir es gefällt, es geht darum, dass es Gott gefällt. Und deswegen, Musikstil kann ganz unterschiedlich sein und ihr werdet mir recht geben, es hat etwas mit Geschmack zu tun. Wichtig ist der Inhalt dessen. Wenn du sagst, oh, die Anbetung, der Lobpreis, der hat mir heute gar nichts gebracht. Auch falsch. Natürlich hat jede Anbetungszeit auch einen positiven Effekt auf unser eigenes Leben. Aber es geht darum, Gott zu erfreuen. Gottes Herz wird also nicht durch Tradition berührt, sondern mehr durch Leidenschaft und Hingabe von uns. Anbetung ist ein Lebensstil. So, wenn wir von Anbetung sprechen, hey, ich finde es eine wunderbare Zeit der Anbetung, wenn unser Parkservice draußen die Autos einweist. Hey, betet ihr toll an. Der Welcome Service. Wow, was für einen fantastischen Dienst diese Menschen doch tun, Sonntag für Sonntag. Oh, willkommen zu heißen, das Dankopfer einzusammeln. Hey, das ist Anbetung zu Gott, weil ich erkenne den Willen Gottes und ich setze ihn um. Die Predigt ist Anbetung. Der Gesang, wenn wir das Abendmahl feiern. Also Anbetung, möchte ich gleich mal sagen, gilt in erster Linie nicht uns, sondern geht in allererster Linie zu Gott. Anbetung ist nicht Teil unseres Lebens, sondern wenn wir den Willen Gottes erkennen wollen, dann müssen wir verstehen, unser ganzes Leben ist Anbetung für ihn. Psalm 113, das gefällt mir, da heißt es, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Das heißt, morgens, wenn wir aufstehen, fangen wir an mit Anbetung. Auf dem Weg zur Arbeit kannst du auffallen als Mensch der Anbetung oder eben auch nicht. An deinem Arbeitsplatz, je nachdem, wie du dich verhältst, was du sprichst, ist das Anbetung, ist das ein Zeugnis für Gott, ist das Umsetzen seines guten Willens oder eben auch nicht. Deine Arbeit, dein Alltag. Ich erkenne bei Menschen so vier Stufen, sagen wir es mal so, des geistlichen Wachstums hinein in ein Leben der Anbetung. Wir haben das in unserer Vision auch schriftlich festgehalten. Der erste Step im geistlichen Wachstum, in der Anbetung, in der Beziehung zu Gott ist, dass wir ihn kennenlernen. Dass wir hören davon, dass es einen liebenden Gott gibt. Dass er das Kostbarste gegeben hat, nämlich seinen Sohn. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Und das ist so der erste Schritt. Hey, Gott kennenlernen. Und das ist das Ziel auch in jedem unserer Gottesdienste. Wir geben immer Gelegenheit in unseren Gottesdiensten, dass Menschen diesen ersten Schritt ganz freiwillig. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man jemanden in eine Konfession oder in eine Denomination hineinzieht und lockt. Nein, es hat etwas damit zu tun, zu sagen, hey, da gibt es einen Gott, der liebt uns Menschen, der ist komplett in uns verliebt und er sehnt sich so sehr danach, täglich mit dir in Beziehung zu kommen. Und das ist ein Leben der Anbetung. Gott kennenlernen, erster Schritt. Dann im Glauben zu wachsen. Wir nennen das Freiheit erleben. Dass man rauskommt aus den Bindungen des Teufels. Dass man hineinkommt in ein Leben der Freiheit. Dass man erlebt, wie schön es ist, dass man nicht gezwungen und gebunden in irgendwelche Dinge reinrutscht. Nein, dass man ein Leben der Freude in Freiheit führen kann. Wir sagen, es ist uns so wichtig in unserer Vision, dass jeder Mensch weiß, er hat eine Bestimmung und diese Bestimmung auch entdeckt. Dass man im Glauben gegründet ist und viertens, dass wir wissen, wir können einen Unterschied machen. Wir sind dem Glauben vollkommen verpflichtet. Wir sind tief verwurzelt in Jesus und wir sind auch tief verwurzelt in seiner Gemeinde. Mir gefällt es, wie es die Psalmisten zum Ausdruck bringen. Tief gewurzelt, im Haus des Herrn möchte ich immer da sein. Schau, ich bin schon öfter die Wilhelm-Trapp-Straße rauf und runter gelaufen. Aber soll ich dir was sagen? Ich finde, das Gospelhaus ist die beste Kirche in dieser Straße. Und darüber hinaus gibt es ein paar Straßen weiter auch wieder Kirchen und die sind auch gut. Schau an. So, ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich habe noch gar nicht so richtig verstanden, dass es da einen Gott gibt. Heute ist der perfekte Start, ganz am Anfang des Jahres hineinzukommen und Gott kennenzulernen. Wie das geht? Durch ein einfaches Gebet, das wir nachher im Anschluss an die Predigt miteinander sprechen werden. Wenn du sagst, oh, ich weiß, das sind noch Dinge in meinem Leben, die ehren Gott nicht, das ist kein Leben der Anbetung. Dann sollst du Freiheit erleben, ganz am Anfang dieses Jahres. Und wenn du sagst, oh, ich habe doch irgendwie meine Berufung noch gar nicht richtig erkannt, dann möchte ich dich einladen. Such Gott, frag ihn und dann mach einen Unterschied, indem du deine Gaben, all deine Talente, alles, was Gott in dein Leben hineingegeben hat, dass du es hineinbringst, um anderen Menschen zu dienen, weil das ist den Willen Gottes erkennen. Ihn zu erkennen ist das eine, den Willen Gottes zu tun, das ist nochmal was anderes und das ist der zweite Schritt. Gottes Willen zu tun, wir haben es gelesen, Paulus sagt, das ehrt Gott und das löst Freude bei ihm aus. Kennst du Menschen, denen begegnest du und es löst eigentlich relativ schnell Freude in deinem Leben aus? Du sollst jetzt nicht an die Leute denken, die dich runterziehen. Die gibt's auch. Ich hab auch einen Kollegen, wenn ich den anrufe oder wenn wir zusammen sind, es braucht 21 Sekunden, dann habe ich gute Laune. Und weißt du, wie schön wäre es, wenn wir solche Menschen sind, die inspirierend auf andere wirken durch Freude. Du sagst, das würde ich gern, aber es gelingt mir so schlecht. Du brauchst den Willen Gottes. Du musst ihn erkennen und Bereitschaft haben, es umzusetzen. Dann wird Freude in deinem Leben ausgelöst und du wirst genau zu einem Menschen, der die anderen anzieht, weil du durch deine Freundlichkeit, durch deine Freude so viel Positives bewirkst. Komm, wir schauen uns das nochmal an. Es ist ja jetzt schon eine Weile her, wo wir den Text gelesen haben. Paulus sagt, wenn ihr den Willen Gottes erkannt habt, dann könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben für Gott wird Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen, das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Schau, wenn du Gottes Willen erkannt hast, aber keine Bereitschaft da ist, ihn umzusetzen, warum sollte er dir Stärke und Kraft verleihen? Warum Energie, göttliche Energie, wenn sie nirgendwo hinfließt? Und die Bibel ist hier sehr eindeutig, sagt, dein Leben soll Frucht bringen, indem du in vielerlei Weise Gutes tust. Und jetzt möchte ich sofort mit einem Missverständnis aufräumen. Wir werden nicht gerechtfertigt durch unsere Taten. Aber die Bibel ist auch sehr deutlich. Unsere Taten sind auch nicht unwichtig. So, ich lade dich ein, in diesem Jahr mehr und mehr den Willen Gottes zu suchen, zu erkennen und dann ihn umzusetzen. Und es ist ganz einfach beschrieben, dass wir Frucht bringen, indem wir in vielerlei Weise Gutes tun. Mir gefällt die Vorstellung, dass sich Gott, der Herr, über mein Leben freut. Mir gefällt die Vorstellung, dass Gott im Himmel voller Freude ist über mein Leben. Und immer wieder suche ich Möglichkeiten und denke so, oh, durch welche Situation wird Gott jetzt besonders geehrt und freut er sich und lächelt, bringt ihn zum Lächeln. Weißt du, dass du lebst, damit Gott sich freuen kann? Tatsächlich, ab und an werden Nicole und ich gefragt, warum wir so eine gute Ehe führen, und wir führen tatsächlich eine gute Ehe. Wir sind hauptsächlich glücklich miteinander. Hauptsächlich sehr glücklich miteinander. Der Grund dafür ist, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, wie können wir dem anderen eine Freude machen? Wie kann es gelingen, dass der Mensch, mit dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbringe, dass er sich freut an mir? Und jetzt geht es überhaupt nicht darum, dass du Gott beeindrucken musst durch vielerlei Gutes, sondern es geht darum, dass wir verstehen, den Willen Gottes zu erkennen, ihn dann umzusetzen, löst sehr, sehr große Freude bei Gott aus. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Die Menschheitsgeschichte war noch relativ jung. Die Sünde kam schon in die Welt. Der Mensch hatte sich entfernt von Gott. Und das Werk der Sünde griff um sich. Immer mehr Menschen wurden von Sünde infiziert, weil sie hineingeboren wurden in einer Welt unter Sünde. Übrigens, das ist heute nicht anders wie damals. Es ist nur so, dass durch Jesus Christus jetzt der Fluch der Sünde zerbrochen wurde. Aber in der Anfangszeit, es griff es um sich und die Menschen suchten nur noch, was ihnen selbst irgendwie Freude macht. Sie hatten keine Idee, wie sie Gott erfreuen können. Und das Böse nahm zu. Und dann im sechsten Kapitel, im ersten Buch Mose, dann wird etwas beschrieben, dass Gott einen Mann sah und der löste große Freude bei ihm aus. An diesem Mann hatte Gott gefallen. Sein Name ist Noah. Die meisten werden die Geschichte kennen von der Arche, die er gebaut hat bei der Riesensintflut. Was ist passiert? Dieser Mann Noah hat Gott zum Lächeln gebracht, hat Gott Freude gemacht, weil er schaute auf ihn und er sah da jemand inmitten der vielen Menschen, die so böse waren, sah er einen, der rechtschaffen, gut war, der sich ausgestreckt hat, den Willen Gottes zu erkennen, der in vielerlei Dingen einfach Gutes getan hat, der herausgestochen ist wie Licht in der Finsternis. In einer Gesellschaft, die voller böser Gedanken waren, war dieser Mann und er war gut, er war rechtschaffen, er war fleißig und Gott sah diesen Mann und das löste Freude bei Gott aus. Er sah, dass Noah Gott liebt und Gott freut sich, wenn wir ihn über alles lieben. Ist das nicht eine unglaublich erstaunliche Tatsache, dass der Schöpfer des ganzen Universums Beziehung und Gemeinschaft mit uns haben will? Und er freut sich, wenn wir ihm unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Jesus übrigens, bei all den Geboten und Verboten, die die Juden hatten, er dampft das alles zusammen. Er sagt, hey, lieb deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Zack, das ist alles. Noah war ein Mann, der dadurch aufgefallen ist, hervorgestochen ist, dass er Gott geliebt hat. Und schau, Gott hat sich gefreut, als er gesehen hat, dieser Noah, der vertraut mir auch. Weil du musst ein bisschen den Kontext betrachten der Geschichte. Zu dieser Zeit ist noch kein Regen gefallen. Regen war den Menschen unbekannt. Es war ja ein leichter Tau. Und dann wohnt da Noah relativ weit weg vom Meer und Gott sagt, und jetzt fang an, ein Riesenschiff zu bauen. Und Noah, was tut er? Er vertraut Gott und das freut unseren Herrn so sehr. 120 Jahre Arbeit, 120 Jahre täglichen Spott. Überall haben die Leute ihn ausgelacht, aber er blieb einfach dran, er freute sich. Gott freut sich, wenn wir ihm von ganzem Herzen auch gehorchen, wenn wir seinen Anweisungen Raum geben. Gott gab genau die Größe an des Schiffes, die Logistik war klar, die Anweisung, die Tiere mitzunehmen. Noah tat alles genau, wie Gott es sagte. Er nahm keine Korrektur oder Ergänzung vor in dem Plan, den er von Gott hörte. Er war gehorsam in allen Bereichen des Lebens. Manchmal entdecke ich in meinem Leben, dass es Dinge gibt, da bin ich sehr gehorsam und tue sie und andere wiederum nicht. Und vielleicht geht es dir auch so. Aber was sich Gott wünscht, ist, dass wir das ganze Paket nehmen. Du kannst nicht sagen, oh, in Gottesdienst komme ich schon mal ganz gern, aber mithelfen und mittragen, auch finanziell, nö, das sehe ich jetzt anders. Kannst du auch nicht sagen, ich liebe das Wort Gottes, ich liebe Gott, aber mit seinem Volk habe ich es nicht so. Gott, er schaut auf den Noah und er sieht, wie gehorsam er ist und er freut sich darüber, wie Noah ein Leben der Anbetung führt, wie er seine Gaben, seine Fähigkeiten hineingibt in das Ganze. Es gibt einen Film, der ist schon relativ alt, der heißt Die Stunde des Siegers von Eric Liddell, der 1924 ein 400-Meter-Lauf Olympiasieger wurde. Und was er sagt, weil er war ein sehr gläubiger Mann, es ist erstaunlich, er sagt, Gott hat mich schnell gemacht und wenn ich laufe, dann spüre ich die Freude Gottes. Aufhören zu laufen hieß für mich, Gott nicht mehr ernst zu nehmen. Interessant, wir kriegen das vielleicht gar nicht so in den Bezug, laufen, dass es Gott ehrt. Aber was für eine Stimme war er für Gott? Ich möchte dich einladen, dass du darüber nachdenkst, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wo sind meine Begabungen und wie kann ich sie einsetzen, in vielerlei Dingen Gutes zu tun? Ich habe gehört von einer Gemeinde, da wurde eine Umfrage gemacht, was für die Menschen am wichtigsten ist. Was ist das Wichtigste, was du von deiner Gemeinde erwartest? Und die Antworten waren unterschiedlich. Aber eine Sache hatte die meisten Punkte. Und das war nicht eine gute Predigt. Das war nicht gute Musik und Worship. Es war auch nicht der gute Kaffee. Es war nicht ein guter Homepage-Auftritt. Auch nicht, selbst nicht ein guter Kinderdienst, obwohl wir den hier sehr wohl haben. Aber was die Antwort war, die meisten Menschen sehnen sich danach, hey, Gemeinde, Kirche, fordere mich heraus, im Glauben weitere Schritte zu tun. Lass mich nicht einfach nur sonntags auf dem Stuhl sitzen. Lass mich aktiv werden. Und ich habe mich so gefreut, Ende des Jahres, Anfang des Neuen, so viele unterschiedliche, schöne Gespräche geführt. Menschen, die sagen, hey, hier bin ich, was kann ich tun? Jemand schrieb mir, ich will meine Arbeitszeit reduzieren, um hier einfach mitzuarbeiten, um mehr Zeit zu haben. Nicht der Gedanke, ich will hier angestellt werden, sondern ich will meine Zeit reingeben. Jemand anderes wiederum sagte mir, Markus, hast du einen Wunsch? Kann ich dir irgendwas tun? Ich war so überrascht, dass ich gesagt habe, ich muss erst mal drüber nachdenken, weil ich habe eine Menge Wünsche, aber es soll ja der Richtige sein. Ich lade dich ein, wenn du keine geistlichen Wurzeln hast, schließ dich einer Kirche verbindlich an. Wenn du hier in der Ecke wohnst, dann würde ich sagen, komm doch in die Wilhelm-Trapp-Straße. 5-7. Weil wenn wir den Willen Gottes erkannt haben, ihn nicht umsetzen, dann werden wir eingehen wie eine Pflanze. Wenn wir aber aktiv uns einbringen, bis in unser hohes Alter, hey, dann werden wir immer weiter blühen und das Maß der Freude wird höher. Gottes Willen erkennen. Ich lade dich ein, schlag Wurzeln, werde verbindlich in einer Kirchengemeinde und gerade am Anfang des Jahres möchte ich das ganz bewusst sagen, lass dich nieder an einem Ort und weißt du, herzlich willkommen im Gospelhaus der Gemeinde der Unperfekten. Lerne zu dienen, dich hinzugeben. Lerne ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau zu sein. Lerne gut mit anderen Menschen umzugehen. Konflikte auch nicht unbedingt aus dem Weg zu gehen, sondern sie anzupacken, um Klarheit zu schaffen. Ich bin so dankbar. Im Rückblick habe ich mal etwas aufgegriffen. Wir hatten mal eine Umfrage gemacht, wie Einzelne so das Gospelhaus empfinden. Und es hat eine tiefe Dankbarkeit in mir gelöst und eine große Freude freigesetzt, als ich gelesen habe, wie die Antworten aussahen. Da hat jemand gesagt, das Gospelhaus ist der Ort meiner Familie. Das Gospelhaus ist die Kirche, meine Heimat und eine Schule, wie ich selbstbewusstes Leben lernen kann. Jemand schrieb, man merkt die Power, die von dort kommt. Es ist ein Ort der Geborgenheit, des Schutzes, Heilwerden der Einzelnen. Ich bin hier zu Hause, habe meine geistliche Familie gefunden, fühle mich wohl. Man fühlt sich geborgen wie in einer Großfamilie. Alles wunderbar. 100 Ausrufezeichen. Mein zweites Home, wo ich meine Talente und meine Fähigkeiten einbringen kann und ich selbst sein kann. Danke für meine Gemeinde, das Gospelhaus. Angekommen zu sein, zu Hause, inneren Frieden zu finden, Freude, Zuversicht. Willkommen zu Hause. Die Gemeinde ist mein Zuhause. Ist für mich ein Nachhausekommen. Die Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft, wo man sich wohlfühlt. Jemand schrieb, es ist wie eine Familie, ich empfinde so große Liebe und unendliche Dankbarkeit. Hier darf man erleben, was in der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde zu lesen ist. Gospel House is where I celebrate with my church. The great I am, our Father, King of Kings. Ein Ort, wo Wunder geschehen und erlebt werden. Und so weiter und so fort. Ich könnte fortfahren von Aussagen, die mein Herz so sehr berührt haben, weil ich denke, ja, dies ist der Ort, an dem ich meine Fähigkeiten auch einbringen kann. Dies ist eine Kirche, die davon lebt, dass wir alle zusammenstehen wie eine Familie, dass wir nicht hetzen, dass wir nicht spalten, dass wir nicht im Streit miteinander unterwegs sind, sondern dass wir Liebe von Gott nehmen und sie dann umsetzen. Lerne zu dienen, dich hineinzubringen, weil den Willen Gottes zu tun, hey, das ist gleich maximale Freude. Unser Text endet ja damit, dass Paulus sagt, ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude zu danken. Und dann führt er es aus, denn er sagt, Gott hat dich zu einem rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns befreit aus der Gewalt der Finsternis. Er hat uns befreit und unter die Herrschaft seines Sohnes Jesus Christus gestellt. Durch ihn sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Er hat unsere Schuld am Kreuz getragen. Er hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt und er ist derjenige, der die Beziehung auch untereinander festmacht. Der uns helfen will, dass wir gegenseitig uns Grund zur Freude geben. Dazu möchte ich einladen, dass wir in diesem Jahr, dass wir einen Unterschied machen, indem wir Menschen sind, die die Freude von Gott empfangen, weil wir seinen Willen erkannt haben, ihn umsetzen und dann diese Freude auch weitergeben. Diese Welt braucht Freude von Gott, ihr Lieben. Mir gefällt der Gedanke, dass du und ich, dass wir zur Freude Gottes erschaffen wurden. Wir sind nicht dazu erschaffen, ihn traurig zu machen, sondern wir sind dazu erschaffen, ihn zu erfreuen. Im Prophet Zephania heißt es im 3. Kapitel, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ist das nicht wunderbar? Gott redet nicht länger von meiner Schuld, sondern er jubelt, weil er mich liebt. Er jubelt, weil er dich liebt. Er redet nicht länger von deiner Schuld. Dann sollten wir das auch nicht tun. Dann sollten wir auch nicht ständig über die Schuld und die Fehler von anderen Leuten reden, sondern wir sollten die Menschen sein, die die gute Botschaft bringen, eine Botschaft der Freude, weil wir die Freude der Vergebung unserer Schuld von Gott empfangen haben. Das ist so wunderbar. Ich lade dich ein, dass du in einer positiven Art und Weise auch mit negativen Dingen umgehst. Das heißt nicht, dass du Sünde tolerierst und dass du nicht Dinge ansprichst, die falsch laufen. Aber ich möchte dich einladen dazu, ein Mensch zu sein, der sein Ohr bei den guten Dingen hat. Beziehungen können nur erfüllend bleiben, wenn Vergebung und Gnade gelebt wird und man darin bleibt. Und weißt du, du bist eine Schlüsselperson dafür. Lass uns nicht länger von Schuld der Vergangenheit reden, sondern lasst uns machen wie Gott. Er sagt, ich rede nicht länger von eurer Schuld, wenn ich dich sehe, ich juble vor Freude. Lasst uns nicht ausgezeichnet sein im Motzen und Anklagen, sondern vielmehr auf den großen Auftrag Christi konzentriert. In diesem Jahr mehr denn je eine Welt, die ohne Jesus verloren geht und wir haben die Botschaft dafür. Die Gemeinde Jesu Christi ist die Hoffnung für diese Welt. Malachi 3, Vers 18, da heißt es, dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Wir stellen uns die Fragen, wie können wir einen Unterschied machen in diesem neuen Jahr? Wen kann ich heute ermutigen? Wen kann ich heute aufbauen? Wie kann ich das Leben eines anderen Menschen bereichern? Sich Zeit nehmen für ein aufrichtiges Kompliment am anderen. Vielleicht würdest du bei genauem Betrachten 10 Dinge finden in diesem Gottesdienst oder bei dem anderen oder bei irgendwas, die negativ sind. Aber lass uns doch mal uns die Mühe machen, vielmehr das Gute hervorzustellen. Andere mit Respekt zu behandeln, den anderen höher zu sehen wie sich selbst. Dienen, den Willen Gottes erkennen und umzusetzen, bedeutet, sich zu investieren. Mit deiner Zeit, mit deiner Energie, mit deinen Begabungen, auch mit dem, was du aussprichst. Mitzuhelfen, sich einzubringen, ich glaube, das ist der beste Weg, um Beziehungen zu erleben und Beziehungen auch zu bauen. Ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. Ich möchte euch gerne einladen, dass wir uns heute dem stellen, was wir gehört haben, und Gott sagen, Gott, wir legen dir dieses neue Jahr hin. Lass mich deinen Willen erkennen. Lass mich im Glauben nächste Schritte gehen. Und dann nicht nur den Willen, dein Wort zu hören, sondern es auch umzusetzen. Und du wirst erleben, wie Freude in deinem Leben immer mehr steigen wird, immer mehr. Jesus, das ist mein Gebet für dieses neue Jahr, dass du mir begegnest in deiner Klarheit, deiner Weisheit, dass ich immer mehr erfüllt werde mit Einsicht und Erkenntnis von dir. Jesus, das ist mein Gebet für uns als gesamte Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns komplett in deinem Willen steht. Du siehst jeden Einzelnen, auch die Leute, die das Leben gerade als schwer empfinden. Du siehst jede Trauer, du siehst da, wo Mangel an Freude ist. Aber Gott, bei dir, in deiner Rechten, sagt dein Wort, ist Freude in Fülle. Und ich bete, dass unabhängig unserer Umstände jetzt deine göttliche Freude jedes Leben erfasst. Danke, dass heute ganz klare Entscheidungen getroffen werden, das Leben mit dir zu führen. Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und zu jedem Einzelnen sprichst. Du bist ja ein Gott, der sich mitteilt. Während du die Zeit nutzt, jetzt einfach zu sagen, Gott, hier bin ich und ich stelle mich deinem Wort. Ich möchte deinen Willen immer besser erkennen, mit Einsicht gefüllt werden. Ich möchte deinen Willen aber auch tun und Entscheidungen treffen. Während du das ganz bewusst jetzt tust für dich, in einem stillen Gebet mit Gott, möchte ich mich an die wenden, die heute hier sind und sagen, ich möchte eigentlich so den ersten Schritt jetzt erstmal tun, Gott kennenlernen. Ich wende mich an die Menschen, die heute Morgen hier sind, auch im Livestream, wenn sie sagen, ich habe Gott so in meinem Leben noch nicht erfahren, aber wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich ihn einladen, dass er kommt und mir meine Schuld vergibt. Ich möchte mich bewusst unter die Herrschaft Gottes stellen. Wenn sie das betrifft, wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand Jesus Christus entgegen, heb sie empor dem Himmel entgegen und sag, ja, mein Leben soll Jesus Christus gehören. Überall, wo Menschen sind, Dankeschön, Dankeschön. Auch oben auf der Galerie. Überall, wo jetzt Menschen sind, die sagen, ich unterordne mich jetzt dem Sohn Gottes und ich bringe ihm mein Leben. Streck dich ihm entgegen. Sagen Sie ein Ja zu Jesus. Ja, vielen Dank, Gott, für alles, was du tust, gerade in unserer Mitte. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Ich würde mich so freuen, wenn wir alle zusammen, nicht nur die ihre Hand erhoben haben, sondern wenn wir alle zusammen ein Bekenntnis sprechen. In diesem Gebet wollen wir Gott gegenüber ausdrücken, dass wir uns öffnen für seinen Willen. Aber nicht nur das, sondern dass wir seinen Willen auch bereit sind zu tun. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, gerade in deinem Herzen, dann bete doch jetzt ganz bewusst mit mir dieses Gebet. Herr Jesus Christus, ich möchte deinen Willen in meinem Leben erkennen. Deinen Willen will ich tun. Danke, dass du mich mit deiner Freude füllst. Mir eine Leichtigkeit im Leben gibst. Und ich Grund der Freude für viele Menschen sein darf. Danke, dass du nicht mehr von meiner Schuld redest. Du hast mir meine Sünden vergeben und mir ein neues Leben gegeben. Vielen Dank dafür. Amen, amen.